Finanztanz, der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi.
Und der begrüßt herzlich zum Finanztanz-Special. Schön, dass ihr reinhört. Heute mit einem Ungeduldigen, der wahnsinnig gern Pilot geworden wäre, gern Fußball in Herliberg gespielt hat, Goalie gsi isch, sich mit seiner Band 3 Swiss Music Awards und noch viel mehr verdient hat. Und auch sonst auf verschiedenen Bühnen zuhause ist, klar. Die Rede ist vom Noah Ferragut. Schön, dass du zu uns ins AKB-Studio gekommen bist. Herzlich willkommen.
Danke vielmals. Hallo, Andrin.
Du hast in einem Interview mal gesagt, dass deine erste musikalische Erinnerung auf dein zweites oder drittes Lebensjahr zurückgeht. Deine Mutter sei schuld dran, Stichwort Stevie Wonder. Aber auch der John Lennon respektive Beatles haben dich musikalisch inspiriert. Einiges hast du dir «Hört, hört» vom Bob Marley abgeschaut. Was denn?
Der Bob Marley ist... ist jemand, den man kennt von den T-Shirts, und es ist so eine Ikone, T-Shirt-Ikone, oder? Aber was man vergisst bei Bob Marley, was für einen grossartigen Songwriter und Sänger er war. Und dort habe ich mir früh eigentlich abgeschaut, gewisse Gesangstechniken. Er hatte eine sehr, sehr eigene Gesangstechnik gehabt. Und was die anderen zwei betrifft, Stevie Wonder und Beatles, das sind einfach die ersten paar Vinylplatten gewesen, die ich in meinem Leben gesehen und auch gehört habe. Meine Mutter hatte die Kollektion gehabt. Und ich habe einfach die zwei Vinylplatten wirklich von oben bis unten beschnuppert, wortwörtlich. Ich hatte den Geruch gern gehabt von diesem Vinyl, von diesen Vinylplatten. Und natürlich der Sound. Ich meine, das ist Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, hat das Album geheissen. Das ist ein legendäres Album. Sein, meiner Meinung nach, sein bestes. Sein bekanntestes wahrscheinlich auch. Und bei den Beatles war es A Hard Day's Night gewesen. Und das ist das Plattencover mit diesen Bassfotos drauf. Das waren einfach charismatische Jungs gewesen. Das war einfach so eine positive Energie gewesen, die zwei Alben. Ja.
Apropos charismatische Jungs, am 21. Dezember 2025 sind ihr ja zum Entsetzen von euren Fans mit Pegasus in der Festhalle Bern zum letzten Mal in dieser originalen Viererbesetzung auftreten. Im Februar 2026 bist du dann bei Art on Ice als Solokünstler engagiert gewesen. Wir könnten jetzt natürlich stundenlang über Pegasus reden, aber es gibt einen empfehlenswerten SRF-Doc-Film dazu. Eine Band macht Schluss, heisst der. Und darum konzentrieren wir uns wie immer hier im AKB Finanztanz auf unsere Themen Geld, Glück und Zukunft. Noah, mit was willst du am liebsten anfangen?
Ich finde, eure Reihenfolge ist eigentlich die beste. Geld, Glück und Zukunft. Obwohl, man könnte auch anders anfangen. Man könnte sagen Glück, Geld und Zukunft, je nach Story. Aber ich finde, eure Reihenfolge ist die schönste.
Denkst du, dass du mehr verdient hättest, wenn du deine Lehre im Reisebüro nicht abgebrochen hättest? KV-Lehre.
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass Geld verdient man ja nicht nur bei der Arbeit. Man kann das Geld auch anlegen, man kann das Geld reinvestieren in Equipment. Das habe ich viel gemacht für meine musikalischen Experimente, für meine musikalische Entwicklung, wo dann das Investment hat dann auch wieder Geld eingespielt. Hätte ich das Investment nicht tätig, damals in Instrument und all das Zeug, hätte ich wahrscheinlich weniger Geld verdient bei der Musik. Also Geld ist Mittel zum Zweck für mich. Das nimmt man und man reinvestiert in Sachen, die ihm wichtig sind. Und wenn es dann so weit ist, man kann es dann auch nicht mitnehmen zum Petrus.
Zum guten Glück, dann nachher verdienen die zurückbleiben, auch noch etwas an deinem Lebensverdienst. Verdient ja. Man als erfolgreichster Musiker von der Schweiz eigentlich mehr wieder als Pilot?
Jedes Jahr ist anders. Jedes Jahr ist ein anderes Einkommen. Das kommt darauf an, wie viel das du spielst, wie viel wird deine Musik im Radio gespielt, wie viel Werbeaufträge bekommst. Das weiss man jedes Jahr, wenn das Jahr anfängt, nicht. Also das ist für mich auch jedes Jahr ein kleiner, ja, das ist eine Frage. Aber wenn es gut läuft in der Musik, ja, dann würde ich sagen, kann das Pilot wahrscheinlich übertreffen.
Kann man sagen, was man als erfolgreichste Band in einem Jahr durchschnittlich verdient? Wenn man es über all die Jahre rechnet, wo ihr erfolgreich gewesen sind, gibt es wahrscheinlich schon einen Durchschnittswert.
Es gibt einfach die Einnahmen, die kommen vor allen Abzügen. Oder? Und dort hast du natürlich eine riesen eine riesen Liste aus, wo, Sachen, die du dann musst abzahlen oder teilen oder auf die Seite legen, je nach Strategie. Ich will den Betrag von der puren Einnahme nicht erwähnen. Ich kann aber sagen, dass wenn dann alles abgezogen wird, nur schon Management, die Bookingagentur, die Musiker, Technik, Transport, Inventar, das Lager, die Löhne, das Geld auf die Seite legen, wo man gescheiter nicht anlenkt, im Fall, dass es eben mal so ein Jahr gibt, wo die Liquidität wichtig ist. Alles das. Am Schluss bleibt manchmal nicht mal so viel übrig, wie es am Anfang tönt. Musik machen und das Musikgeschäft ist eine Leidenschaft. Und überall, wo Leidenschaft ist, ist Investment, ist Experiment, sind Ausgaben dabei. Und so habe ich unser Geschäft kennengelernt. Ja.
Und wenn ich dir jetzt eine Kindergartenfrage stelle, du hast gesagt Musiker, das heisst, ihr habt euch einen Lohn ausgezahlt und der ist dann für alle gleich hoch? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das kommt auf das Szenario drauf an, das kommt auf deine Situation drauf an. Wir waren eine Band, wir waren ein Quartett, wir hatten miteinander eine Firma und das ist alles viel einfacher, wenn du eine Firma hast. Wenn jeder für sich eine Firma ist, dann hast du dann ein riesen Genusch. Wenn du eine Firma hast, hast du dort also, hast du all die Konten, okay, das ist unser Konto, das wir brauchen für Grafik, für Internetauftritt, dann hast du das Geld, das du brauchst eben für Technik, für alles, was die Musik in den Ohren vom Zuhörer, von der Zuhörerin hochwertig wirken, das ist dann das Geld, das man investiert für einen guten Mischer, für die guten Instrumente, für ein gutes Licht. All das Geld haben wir miteinander eingeteilt, miteinander besprochen und auch das Geld, das wir einander ausgezahlt haben, das haben wir gleichmässig und zu den gleichen Beträgen ausgezahlt. Ja.
Mit was verdienst du am meisten Geld? Sind das Tantiemen oder ist das Auftritt? Oder wie hat sich das so normalerweise zusammengesetzt?
Also Geld habe ich bis jetzt immer so verdient, dass es aus mehreren Quellen ist gekommen. Vieles davon aber ist reinvestiert worden oder auch zur Liquiditätssicherung in einer Firma geblieben. Oder? Das Geld, das direkt zu mir ist gekommen, das meiste Geld, ist halt sein Urheberrecht. Mhm. Die stehen auch mir direkt zu. Jetzt im Fall von einer Firma oder von einer Band. Da hat jeder seine Urheberrecht drin. Und das kommt dann einfach direkt zu dir. Ich würde jetzt sagen, über die Jahre habe ich direkt am meisten Geld verdient mit Urheberrecht. Ja.
Und im Moment?
Du verwünschst mich natürlich gerade in einer Situation, in der Pegasus, wie du das vorher erklärt hast, ihre letzten Konzerte gespielt haben. Das heisst auch, dass das Administrative hinter dieser Band auch eine Veränderung durchmacht. Und das bedeutet auch für mich, dass ich mich neu muss aufstellen auf der geschäftlichen Ebene. Das heisst aber nicht, dass die Einnahmequellen sich verändern. Da gibt es nach wie vor die Auftritte, Urheberrecht, es gibt Werbeverträge, es gibt, würde jetzt mal sagen, das sind die drei Hauptschneisen. Es gibt aber hier und dort mal eine Ausnahme von etwas anderem, vielleicht gibt es mal TV-Auftritte, irgendetwas, Voice of Switzerland, zum Beispiel.
Das ist ja dann personengebunden. Jetzt Urheberrecht, verdienen dann deine ehemaligen Bandkollegen in Zukunft am Erfolg der bestehenden Songs mit?
Ja.
Wie ist denn das geregelt? Wieder ein Kindergarten.
Also wenn du und ich jetzt hier einen Song schreiben, dann kann der Song oder ist der Song nur entstanden, weil du und ich da drinnen waren. Auch wenn ich 90% von diesem Song hier schreibe, du hast mich stimuliert. Unser Song heisst Money. The Money Dance heisst der Song. Und das inspiriert mich. Ich habe die Erfahrung als Songwriter, aber du, Andrin, hast mich durch das, dass du da bist, angespornt und inspiriert. Und am Schluss sagst du noch, hey, sag doch nicht Money Dance, sag The Money Twist. Und dann sage ich dir, Andrin, super Sache, sag's wäre für dich 40% von diesem Song. Korrekt für dich. Oder 30. Oder machen wir gerade 50-50. 50-50, wie überall, wenn zwei Songwriter immer im Raum sind, ist es oft so, dass man einfach 50-50 macht. Es ist nicht fair, finde ich, aber es ist sehr gängig. Nachher hast du wie auf das Leben lang eine Aktie auf diesen Song. Das ist wie eine Aktie, die du hast. Das heisst, wir geben den Song raus und der wird nichts. Das wird kein Hit, nichts. Und niemand verdient dran. Weder du noch ich. Aber in 10 Jahren hat irgendein Typ eine Idee auf Instagram, ein Reel zu machen mit diesem Song. Und das geht voll viral. Und es wird ein Riesenhit. Wird gebraucht in Filmen, wird plötzlich gespielt im Radio. Dann hast du immer noch die 50%. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, einmal verteilt die Aufteilung der Songs, ist das.
Jetzt kann man die auch verkaufen. Also das ist auch für viele Firmen zu einem Geschäftszweig geworden. Hättet ihr euch das nie überlegt? Oder ist das nie, wenn man so denkt, okay, wir brauchen jetzt gerade ein bisschen Cash, wir könnten ja die Royalties auch verkaufen?
Das ist eine sehr eine neue Erscheinung, dass ein Katalog von einem Artist verkauft wird in seiner Ganzheit. Verkauft an einem Verlag oder verkauft an einen Investor. Angefangen hat das, glaube ich, mit dem Bob Dylan vor ein paar Jahren, wo für 500-600 Millionen Dollar seinen ganzen Katalog hat da Universal verkauft. Udo Jürgens, bin nicht sicher, ob das dort der Fall, ich habe mal gehört, dass es bei ihm auch der Fall ist. Und ich habe mir vor vielen Jahren mal überlegt, wenn ich all die Songs, die ich geschrieben habe, würde zusammen heften und sagen, ich will das verkaufen. Welcher Investor hier hat Interesse? Oder hat irgendjemand, der Kunst sammelt, vielleicht ist es sogar als Kunstsammlung, kann man das vielleicht als das bezeichnen? Gibt es jemanden, der von einer Schweizer Band die Songs würde kaufen? Und wenn ja, wie viel würde ich dafür bekommen? Für meinen Anteil.
Das ist noch interessant, ja.
Das ist eine sehr, also, ich weiß nicht, ob es interessant ist. Ich habe mich vor ein paar Jahren das gefragt, bevor das die Wellen angefangen hat, von, jetzt macht es ja die Lady Gaga, Britney Spears, und weitere, Beach Boys.
Taylor Swift hat es zurückgekauft.
Stimmt. Die Frage ist, wieso? Wieso hat sie das gemacht?
Weil es viel einbringt.
Weil es mehr einbringt, als dass sie es ursprünglich vielleicht gedacht hat.
Genau,
ja.
Also beim Bob Dylan war es wahrscheinlich auch ein schlechter Deal gewesen, à la longue.
Ja, aber das Ding ist halt, ich glaube, was der Bob Dylan und das ältere Semester von diesen Legacy Acts, würde ich es mal nennen, was die sich überlegen, ist natürlich auch eine Art Denkmalpflege dabei. Okay, was passiert mit dieser Musik, wenn ich nicht mehr da bin? Und dann willst du es natürlich jemandem geben, der weiss, wie man eine Legacy, was ist ein gutes Wort auf Deutsch für Legacy?
Das Erbe.
Ja, aber es ist mehr als...
Eine Hinterlassenschaft.
Aber in der Kunstform ist das Wort, glaube ich, das ich suche. Das Werk, genau, das Werk. Jemand, der das Werk regelmässig aufpoliert, wieder updatet, ein Remaster macht, auf eine neue Plattform stellt, wenn es plötzlich wieder ein neues Spotify gibt. Und dort gibt es, glaube ich, je länger sie mehr, echt ganze Abteilungen bei Universal, bei Sony, bei Warner, bei all diesen grossen Medienhäusern, die spezialisiert sind auf die sogenannte Denkmalpflege. Und ich glaube, das ist beim Dylan oder bei den Beach Boys oder beim älteren Semester von diesen Artists der Gedanke. Was passiert nach meinem Ableben mit diesen Songs?
Würde euch eigentlich mehr Geld zustehen, Stichwort Streamingdienst?
Gefühlt natürlich kann man da immer ein Gefühl aufkommen, hey, eigentlich ist ja das eine Frechheit, dass ich den Song schreibe, ich muss ihn produzieren, ich muss Studiozeit mieten, ich muss den Produzenten zahlen, ich muss den Ingenieur zahlen und das, was ich zurückbekomme, reicht nicht einmal für einen Parkplatz, für eine Stunde vor dem Studio. Das ist ein Gefühl, das natürlich sehr verbreitet ist. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass das ist die Situation von unserer Zeit, das ist die Marktsituation. Der Markt und der Konsument, der hat sich dorthin bewegt, wo er jetzt sich befindet. Und vielleicht, ich habe keine Antwort darauf, aber manchmal beschleicht mir einfach das Gefühl, dass wir als Künstler vielleicht noch nicht die Lösung gefunden haben, die rentabel ist. Ich glaube, die Lösung ist nicht zu regulieren von dieser Situation, zu sagen, wir laden es gar nicht mehr auf oder wir laden es nur noch auf, wenn Spotify mehr ausschüttet. Spotify macht einfach das, was sie machen, weil sie es können. Und weil ihnen Konsumenten das wahrscheinlich erlauben.
Also müssen die Konsumenten sich bewusst werden, was der Akt von der Kunst, was das Kreieren von einem Song wirklich wert hat. Und ja, dann dementsprechend halt auch auf Plattformen gehen, wo dann Künstlerinnen und Künstler anders honorieren.
Ja, das, da gibt man am Konsumenten natürlich viel Verantwortung in die Hände, um zu sagen, sei bewusst, wie du konsumierst. Und ich glaube, es gibt eine sehr kleine Anzahl von Konsumenten, die das vielleicht sogar machen. Ich glaube aber, der grosse Teil, die will einfach eine bequeme Erfahrung haben mit Musik hören.
Zuerst das Fressen und dann die Moral.
Was die Musik betrifft und wie die Musik konsumiert wird, ich glaube, wir befinden uns so ein bisschen in einer Zwischenstuhlbank im Moment. Weil was sehr schnell kommt, ist AI. Es wird noch viel schlimmer, wenn man einfach als Musiker aus dieser Perspektive weiterhin in die Welt raus schaut. AI kommt, die Radios spielen in der Nacht zunehmend einfach AI-Musik. Das heisst, es gibt für uns weniger Urheberrecht. Mir würde es nicht wundern, wenn die Musik plötzlich auch am Tag AI ist oder nur noch zu Stosszeiten, am Morgen, am 7. oder am Abend, wenn die Leute am Heimfahren sind. Dann kommt echte, sogenannte echte Musik. Aber durch den Tag läuft dann vielleicht auch einfach AI. Ich glaube, wir müssen dem Publikum etwas bieten und etwas am Markt anbieten, wo AI und Streaming und all das Zeug einfach nicht kann entwerten. Und das ist sehr wahrscheinlich die Live-Erfahrung.
Mhm.
Oder die audiovisuelle Erfahrung vielleicht. Das ist noch schwierig zu sagen, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht.
Alle Musiker in diesem Podcast, die schon in diesem Podcast gewesen sind, die haben gesagt, dass man in der Schweiz eigentlich, sofern man Erfolg ist, auch gut von der Musik kann leben. Stimmt das? Und was heisst gut?
Ja, gut von der Musik leben ist, wenn man nur Musik macht, zum Beispiel. Es gibt ja eine grosse Zahl von Musikern und Musikerinnen, die nebenbei noch etwas machen. Ich glaube, wenn man, also für mich ist die Zeit die wahre Währung. Wenn ich Zeit habe, für mich ist das mehr als Geld. Das heisst, wenn mir Geld Zeit gewinnt, ist das für mich ein finanzieller Erfolg. Wenn ich am Mittwochmorgen kann sagen, hey, ich mache heute nichts anderes machen, als einen guten Podcast hören und ich mir das kann erlauben, dann ist es für mich gut Leben von der Musik.
Also mehr wieder einfach nur eine monetäre Art und Weise von der Denkensweise und Haltungsform, ja?
Ja, oder wir können ja ins Materielle rein, wir können ja sagen, ja, ist es Immobilienbesitz, ist das ein Erfolg? Nicht mieten, ist es ein gutes Auto haben, gut Leben von der Musik? Ich finde nicht. Ich finde, dass Zeit, Freiheit ist Immobilienbesitz, in einem Haus leben zum Beispiel, ist das wirklich Freiheit? Das frage ich mich manchmal. Ist es nicht einfacher, ein Mieter zu sein oder eine Mieterin, zu sagen, hey, hier innerhalb von 3 Monaten bin ich weg, wenn ich will? Das ist für mich auch Luxus, die Freiheit.
Ich habe letztens vom längsten Gast, der in einem Hotel lebt, ab 67 Jahre oder so sind es, gelesen. 2,5 Millionen hat er in diesen Jahren ausgegeben, einfach damit er im Hotel leben kann.
Um frei sein?
In Paris, im Grand Hotel. Also das heisst, jeden Tag kann er einfach auschecken und sagen Adios.
Ich habe auch in einem Hotel
gelebt. Ist auch eine Freiheit, oder?
Ja.
Ja. Wo?
Im Rothaus an der Langstrasse.
Aha, ja, das kennt man. Wie lange hast du denn dort gelebt?
Ja, 5 Jahre.
Und was hat das Zimmer gekostet? Die rechnen pro Stunde ab.
Nein, ich hatte dort sehr, sehr liebe Leute, die Langfristigkeit haben, mit mir zusammen in dem Sinn teilt. Also, es war schon nicht ein Tagessatz gewesen.
Okay. Was würdest du deinem jüngeren Ich, wenn wir von Rothaus reden, in Sachen Geld heute so mit auf den Weg geben?
Wenn ich heute zurückkomme, hätte ich mich vielleicht früher damit auseinandergesetzt, was Geld kann, wenn man es lässt arbeiten für einen. Sprich, wenn man es anlegt. Ja, relativ spät damit angefangen. Also ja, viele Jahre eher eine sehr konservative Beziehung hatte zu meinem Ersparten. Das heisst, ich hatte es einfach auf der Seite und das angelenkt, wenn ich es wirklich gebraucht habe. Und habe die Märkte zum Beispiel als solches eher mit Skepsis angeschaut und nicht mit einem Gefühl von, dass es auch eine Chance könnte sein.
Gibt es etwas Exaltiertes, das bei einem Auftritt von dir im Backstage-Bereich nie fehlen darf?
Ich brauche Whisky für nach der Show. Also ein Glas, ein Gläschen, ein Schlückchen Whisky lenkt
aber
mir.
Aber etwas rechts.
Ja, ja, es ist manchmal ein japanischer Whisky.
Ah ja.
Meine Ehefrau, die von Japan ist, hat mir eine wunderschöne Flasche geschenkt, japanischer Whisky, also sehr, sehr schön. Früher aber einfach knallhart, irgendein Jack Daniels hat gelenkt, dass ein Schluck, dass die Stimme sich ein bisschen ölt nach der Show, dass man dort nicht kiesterig ist, also ich brauche nicht viel. Weil ich esse auch erst nach der Show und dann ist so ein heisser Hunger, dass du da einfach ein Schnitzel hinterholst und
und in der Dokumentation ist von Burger geredet.
Genau, der Burger. Ja, das ist...
Es hat nach den, wie viel, 184 Burger tönt.
Ich glaube, man hat es mir dann auch angesehen. Also es ist schon... ich habe schon gesünder gegessen, aber es ist immer sehr, sehr gut gewesen.
An was denkst denn du, wenn du an die bekannten Anforderungskataloge im Backstage-Bereich von Metallica oder den Rolling Stones denkst? Weil die haben nicht nur eine Flasche Whisky gehabt, meistens.
Ja, ich habe nicht nur Unverständnis dafür. Also ich habe ein paar Sachen gesehen in letzter Zeit, die geleakt sind auf Social Media. Die alten Frank Sinatra oder so, die alten. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ich gar nicht gewusst, dass du so viel Platz hast in der Garderobe für all das. Aber ich glaube, für viele ist auch der Druck, müssen auf der Bühne zu stehen und Abend für Abend zu liefern, ist, glaube ich, auch eine so eine ausgeprägte Materialschlacht, wenn man so nennen will, in der Garderobe, ohne psychologische Stütze, vielleicht Comfort oder etwas, was dich wohlfühlst drin. Vielleicht würde ich das auch machen, wenn ich 150 Mal zu Las Vegas irgendwie im Grand Hotel vor allen Celebrities Abend für Abend auftreten.
Wie sagst du vor für die Zukunft? Die dritte Säule.
Ja, ja.
Gibt es das bei dir?
Ja, gibt es. Dank meiner Treuhänderin, die sehr, sehr präzise ist, sehr streng und konservativ rechnet. Manchmal habe ich noch eine Auseinandersetzung mit ihr, wo ich sage, hey, ist das nicht ein bisschen zu konservativ? Je älter, je länger, je mehr bin ich dann auch ein bisschen auf ihrer Seite, muss ich zugeben. Aber zum Glück haben wir Pegasus jemanden gehabt, der unsere Finanzen hat organisiert. Mhm. Weil wir sind so jung gewesen, wo wir von Geld verdienen. Es war ein riesen Chaos gewesen, wo wir unseren Managementvertrag haben unterschrieben. Also, wo wir haben angefangen und wo wir haben Erfolg gehabt und das Geld langsam ist gekommen, haben wir nicht eine Organisation gehabt. Wir haben nicht gewusst, okay, Steuern, AV, Altersvorsorge und. Das haben wir alles nicht gewusst. Und haben ein riesen Chaos auf dem Tisch gehabt, wo dann unser Management, das wir bis zum Schluss hatten, jetzt ist gekommen und gesagt hat, hey Jungs, was ist das da hier? Wo ist, wieso fehlt das? Oder wo ist die Rechnung zu dem? Oder bei euch hat ja keine Steuern gezahlt oder irgendwie so. Und dann ist sie gekommen und hat wirklich Ordnung geschafft, die sich dann wirklich über die Jahre hat etabliert, zum Glück.
Also das braucht gute Finanzberater, gute Finanzbuchhaltung. Wo hört bei Geld bei dir den Spass auf? Dann hören wir auf mit Geld.
Ich habe schon nicht gern, wenn man unnötig irgendetwas durchlässt. Also mal einen frivolen Ausgang oder irgendwie so, klar. Aber mein Naturell ist eigentlich eher hat er eine harte Faust oder eine enge Hand oder wie sagt man das, wie nennt man das noch? Ich bin nicht geizig, aber ich bin nicht einer, der gerne einfach gross ausgibt, einfach so.
In dem Fall kommen wir zum Thema Glück. Liegt Glück in der Trennung?
Von Pegasus? Ich meine, es ist eine sehr interessante Frage. Weil man kann es natürlich so sehen. Manchmal, wenn eine Tür zugeht, geht manchmal eine andere auf. Und wer weiß, was die andere bringt. Ich habe mir das in letzter Zeit auch versucht, irgendwie so herzulegen, dass es vielleicht eine gute Sache ist. Wir haben die Band auf dem Peak. Wenn man sie nicht mehr würde, jetzt weiterführen, haben wir sie lassen stehen. Und ich habe ja während dieser Zeit mit Pegasus auch meine Nebenprojekte angefangen und so, die sehr gut sind, sie sind sehr gute Projekte, aber ich hätte ja nie den Fokus voll auf die Projekte legen können mit Pegasus noch. ich hatte immer den sicher Plan B gehabt, oder den Plan A eigentlich, wo immer da war, wo mich abgesichert hat. Und wenn du mit so viel Sicherheit dann etwas Mutigeres hergehst, dann ziehst du es einfach nicht durch. Und diese Situation jetzt, die zwingt mich, etwas zu machen, was ich sonst nie gemacht hätte. Ich hätte ja die Band nie verlassen. Aber ich glaube, dass das vielleicht zu etwas führt, wo ich in 15 oder so Jahren sage, hey, zum Glück haben wir das dort gehört, wie wir es gehört haben.
Gibt es denn die Band noch?
Die Band gibt es schon, aber ich kann nicht sagen, ob die Band irgendwann wieder etwas rausgibt. Wir haben die Band nicht aufgelöst. Aber wir müssen natürlich einen Weg finden, die Band weiterzuführen. Und auch die Freude haben und die Lust haben, die Band weiterzuführen. Wir haben eine perfekte Konstellation gehabt über 20 Jahre. So einfach ersetzt es das nicht. Und so einfach ist auch nicht zu erben, wenn wir schon davon reden. Es ist nicht einfach, das weiterzuführen. Manchmal lässt du es einfach da oben stehen. Und vielleicht ergibt sich wieder mal etwas. Aber das Ermurksen jetzt, das weiterzuziehen, das... Auf das habe ich im Moment nicht so Lust, nein.
Aber ihr wärt noch das Zweite, aktiv.
Ja.
Mit mehr oder weniger Lust dabei.
Der Stefan und ich, wir sind die zwei, die gesagt haben, wir steigen nicht aus, wir machen auf irgendeine Art weiter. Aber wir haben natürlich auch näher miteinander geredet und gesagt, okay, was ist der richtige Schritt, jetzt kurzfristig und vielleicht sogar mittelfristig, müssen wir jetzt da gerade weitermachen? Oder lassen wir das stehen, wie es jetzt war, jetzt bei den letzten Shows. Zum Beispiel, wir haben die Festhalle gespielt in Bern, den Hall ausverkauft in Zürich. Wir haben unglaublich viel miteinander erlebt, erreicht, wir sind viel gereist, wir sind an so vielen Orten gewesen. Wir haben sogar in Teheran gespielt, wenn ich mir das jetzt überlege. Sind das Wahnsinnsdestinationen gewesen. Und wieso sollte man es jetzt mit etwas, wo aus einem Gefühl von Pflicht und Angst und Verwaltung etwas, was so schön und so gut und so rund ist, jetzt einfach irgendwie aus weiss, was ich für Gründe weiterführen. Sei es finanzielle Gründe, sei es whatever. Die Gründe sind. Mein Instinkt sagt mir, dass es nicht eine gute Idee wäre. Und ich glaube, dass der Stefan den Instinkt teilt.
Glaubst du, dass so ein langes, erfolgreiches Zusammenleben, und es war ein Zusammenleben gewesen als Band, das ihr hattet, auch ein Glücksfall ist?
Wir haben sehr viel Glück gehabt. Ich muss sagen, ich habe so viel Glück mit allen Menschen, die ich getroffen habe in meinem Leben. Sei es meine Eltern, oder meine Bandkameraden, meine Ehefrau. Ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt in meinem Leben. Wenn es darum geht, Menschen zu haben, mich herum, die es gut meinen mit mir. Und ich glaube, generell ist das so. Ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich gut und meint es gut. Aber man hört auch andere Geschichten, wo Leute Pech haben schon mit ihrem Umfeld, wo irgendwie, weißt, toxische Eltern haben, die einem nicht wollen unterstützen mit dem Traum. Die einem wollen überschatten mit etwas, wo du dann in einer Band endest, wo es unglaubliche Machtkämpfe gibt, wo jeder das Gleiche will, wo jeder will Frontmann sein, wo jeder will Songs noch beitragen. Und ich hatte zum Glück eine Situation gehabt, wo ich in mehr oder weniger harmonische Konstellationen begendet, wo ich mich auch entfalten konnte, wo ich mich glücklich gefühlt habe und dabei noch konnte erfolgreich sein. Ich meine, mehr Glück kann ich gar nicht verlangen.
Macht Erfolg glücklich?
Ja.
Das ist jetzt aus tiefer Überzeugung gekommen.
Ja, Erfolg macht glücklich. Und ich glaube, dass zum Beispiel Skyline war ein Song bei uns. Das war ein Song, der an den Olympischen Spielen 2012 in London ist, so ein bisschen wieder der Soundtrack zu den Olympiaden, die Olympischen Spiele. Und vor dem ist Pegasus eigentlich kurz vor dem Durchbruch gesehen. Es ist so wie unter der Oberfläche, ist so wie gelegen und die Leute haben gewusst und die Leute haben gewusst, aber die ganz grosse Breite, der grosse Breite, der ist noch nicht passiert. Und wo der ist gekommen, mit dem Song Skyline, und durch das wie alles hat frei das hat das freigespielt, das Potenzial von dieser Band, das hat die Band wirklich katapultiert. Ich kann mich erinnern an das Gefühl, wo das passiert ist. Das ist ein ekstatisches Gefühl gewesen. Also das ist schon schön gewesen, zu sehen, wie viele Leute haben Freude gehabt an dem.
Ist das dein Glückssong?
Ja, wahrscheinlich ist das unser Glückssong gewesen, obwohl «I Take It All» ist schlussendlich, glaube ich, der Song gewesen, der uns hat gefestigt und uns hat, wo die Leute gesagt haben, ah, das ist nicht einfach die olympische Band, da, sondern die können noch etwas anderes. Lustig ist, dass «Skyline» und «I Take It All», wenn wir schon bei Glück sind, ich habe die zwei Songs innerhalb 24 Stunden geschrieben.
Wow.
Beide Songs habe ich mit dem olympischen Gedanken geschrieben, weil es olympische Songs braucht. Und darum habe ich die zwei Songs wahrscheinlich so nah aneinander geschrieben. Aber «I Take It All» haben sie gesagt, das ist Slam. Und «Skyline» hat halt das Tempo, den Power gehabt. Aber sie sehr erfolgreiche 24 Stunden für mich als Songwriter.
Jetzt hat man auch verstanden, warum dass man nicht ausrechnen kann, wie viel Geld es in einem Jahr gibt. Wenn das Beste kann in 24 Stunden passieren, oder?
Das meine ich. Ja. Das ist wirklich, also, ja. Ich kann Songwriter wirklich nur empfehlen. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, wir haben schon genug Songs rausgekommen die ganze Zeit, aber es ist, wenn man Erfolg hat, ist es so, also, ist es schön.
Macht es glücklicher, wieder zu performen? Also Songwriting oder Performing?
Wenn du einen Song schreibst und das entsteht und du spürst im Prozess vom Songwriting, spürst, hey, zum Beispiel «I Take It All», das war um 2 Uhr morgens gewesen, dort habe ich gespürt, fuck, das ist einfach, ich glaube, das ist ein grosser Song, der mir hier gelungen ist. Und das ist schnell gewesen, innerhalb von einer Stunde habe ich das wie, ist das aus mir rausgekommen? Das sind natürlich Momente, die magisch sein, aber es sind meistens einsame Momente. Du kannst sie nicht wirklich teilen. Ausser du hast wie noch einen Co-Writer mit dir. Und das Performen ist halt, du hast das Gefühl, einfach teilst es mit einer grossen Masse Menschen, mit tausenden von Leuten, die das mitsingen. Das ist schon schwierig zum Schlagen.
Glaubst du, dass man sich Sisyphos wirklich als glücklicher Mensch muss vorstellen?
Ja, ist eigentlich eine negative Geschichte. Der Sisyphos muss immer von vorne anfangen. Mhm. Ich glaube, man
aber. Wie ein Songwriter.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Der Songwriter kommt ja ab und zu mal an. Der schreibt den Song fertig, dann kommt er raus und wenn er Glück hat, bekommt er noch eine Reaktion auf den Song. Ich glaube, der Sisyphos bekommt ja nie wirklich. Ist ja nie vollkommen. Aber ich glaube, dass die Geschichte vom Sisyphos ist sehr eine menschliche Geschichte, weil ich glaube, der Mensch ist nicht gern vollkommen. Der Mensch ist dann am besten, wenn er den Rücken zur Wange hat, wo er irgendwie muss überleben. Ich glaube, der Mensch tut sich instinktiv auch immer wieder in so Situationen rein manövrieren, für das er muss von vorne anfangen.
Ist das eine Form von glücklich sein in dem Fall?
Vielleicht, ja. Oder eine Form von beschäftigt bleiben.
Dass es auch nicht langweilig wird.
Ja, es gibt ja die Leute, die in Pension gehen, nachdem sie das Leben lang gearbeitet haben, und unglücklich sind, weil sie nicht mehr jeden Tag irgendetwas machen müssen.
Das passiert ja nicht.
Ich glaube, der Musiker hat dort einfach nicht so ein Ablaufdatum wie unser System, das ab einem gewissen Alter nicht mehr darfst, oder?
Bedeutet das, dass du gar nicht schaffst in dem Fall?
Nein. Also, ich habe kurze Zeit habe ich geschafft. Ich habe meine Lehre im Reisebüro habe ich, nach 1,5 Jahren abgebrochen. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, gewesen, wo ich mich gefühlt habe, als bin ich jetzt angestellt und arbeite nicht mehr und so.
Wie glücklich bist du ins 2026 gestartet?
Ja, das ist natürlich gerade nach den letzten Shows gewesen. Ich muss sagen, das war für mich unglaublich emotional gewesen, aufreibend. Ich war auch müde gewesen, aus dieser Situation irgendwie rauszukommen. Etwas in mir hat auch gesagt, endlich rauszukommen, weil es war natürlich nicht mehr im Einklang gewesen. Und ich war müde gewesen, ich glaube. Ich muss sagen, ich war in Brasilien gewesen. Ich war am Reisen gewesen. Anderes Klima, andere Menschen. Und ich war froh gewesen, eigentlich ein bisschen Distanz zu haben. Also eigentlich ein schöner Anfang vom Jahr, aber ich bin müde gewesen.
Deine Mutter kommt aus Brasilien, dein Vater aus Graubünden, Ferragut, das gehört man. Hast du dort Brasilien spezielle Verwandtschaften noch, wo du aufgehoben
bist? Ja, meine Grossmutter wird 90 dieses Jahr, meine Onkel sind dort und natürlich eine Verwandtschaft, die relativ gross ist jetzt im Vergleich zu der, die ich da habe. Wo hier habe ich auch viele Cousins, viele Onkel und eine Tante und so. Und es ist eine interessante Geschichte mit Brasilien, weil ich habe zum Geburtstag vor ein paar Jahren einen DNA-Test bekommen und habe mich dort getestet. Ich wusste natürlich vom Visuellen, dass ich nicht dass ich einen anderen Einfluss habe, einen anderen Schlag, weil meine Mutter, klar, kommt aus Brasilien, hat diesen Schlag. Aber wo ist da der Hintergrund, oder? Und dann habe ich den Test gemacht und dann habe ich gesehen, ja, das sind 43% aus Grossbritannien. Und das sind Bündner. Das sind Kelten.
Ja, die sind.
Das sind die. Und dann viel Italienisch kann ich. Das ist meine brasilianische Seite ist, dass sie Leute aus Padova, aus dem Veneto, die auf Brasilien sind vor 120 Jahren.
Also alles ein bisschen bergler.
Das ist alles gedörrt, ausser ja, der gleiche Berg hat, die auf der anderen Seite.
Genau, ja. Das ist schon noch spannend eigentlich, wie das so sich zusammensetzt. Apropos Familienglück, bist du glücklich mit der SRF-Sendung, mit deinem Doc-Film gewesen?
Ich kann das auf mehrere Arten beantworten. Ich bin natürlich froh, erstens, dass dort niemand ist schlecht weggekommen. Es ist natürlich eine sehr aufgeladene, komplizierte Situation gewesen. Und dort gibt es Leute, die Sympathie haben mit der einen oder mit der anderen Seite oder mit mehreren Seiten. Es hat dort mehrere, jeder von uns hat einen Standpunkt gehabt, oder? Und ich glaube, mit jeder, das Schöne war, du hast dich mit jeder Sichtweise auseinandersetzen und das auch verstehen. Ich bin froh, dass dort, weißt, dass es keine Bösen und Guten gegeben hat. Aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe das nicht schauen. Es war zu schwer für mich persönlich.
Mhm.
Und vielleicht, um das positiv abzurunden, ist, glaube ich, es ist sehr authentisch. Und ich glaube, es haben die Leute gespürt, als sie das gesehen haben. Das war nicht irgendwie ein Promo-Stunt. Das war echt. Und wir haben auch uns gefragt, ja, können wir das überhaupt zeigen?
Man hat ja nicht gewusst am Anfang, dass es so endet, in Anführungszeichen Schlusszeit.
Nein, wir haben den Film auch aus anderen Gründen angefangen.
Genau.
Und ein grosses Kompliment an die Leute, die Doku gemacht haben, dass sie den Instinkt hatten, gesagt haben, wir lassen mal die Kameras laufen und nehmen einfach das auf, was uns die Band jetzt noch gibt. Der Ivo Amarilli und sein Team.
Erlebst du dich jetzt im Rückblick als glücklicher?
Nein, ich bin glücklich gewesen. Ich bin glücklich gewesen, als wir angefangen haben mit dieser Doku. Und ich bin glücklich gewesen, als wir einen Weg gefunden haben, in dieser Situation weiterzumachen. Ich würde sagen, ich bin im Moment unsicherer und wahrscheinlich auf eine Art auch verwundeter, als dass ich es irgendwann mal war in meinem Leben.
Sind ihr als Freunde jetzt glücklicher? Oder braucht es mehr Zeit noch?
Ich glaube, es braucht vor allem Zeit. Ich glaube, man muss es auch abstrahieren und versuchen, auseinanderzuhalten. Okay, was ist die Band? Was sind die Menschen in dieser Band? Die Freundschaft in dieser Band? Für mich war das eins. Das war verwoben ineinander. Und jetzt ist die Aufgabe von uns vier herauszufinden, okay, was passiert, wenn man das trennt? Und das ist ein Prozess, der länger wird dauern.
Hoffentlich. Die Zeit, die er braucht, die er verlangt für euch alle.
Ich kann sie als Menschen unglaublich fest gern. Also menschlich hänge ich sehr fest an ihnen. Sei es jetzt in dieser Band oder ausserhalb der Band, das bringt mich immer zum Lachen.
Auf welche Bühne willst du mal noch gehen, wo du noch nie gewesen bist? Wo würdest du gerne auftreten?
Ich bin ein grosser Fan vom Montreux Jazz Festival, da sind wir nie auftreten. Am Paleo sind wir nie auftreten. Es gibt ein paar Venues natürlich, die schön grosse Träume sind, aber ich bin auch sehr dankbar für alle anderen Sachen und auch andere Bühnen und Festivals, wo ich auch draufstehen
konnte. Jazz, wäre das etwas für dich?
Jazz? Für das kann ich, glaube ich, zu wenig gut spielen, Klavier oder Gitarre oder was auch immer das es würde sein. Aber meine Ehefrau hört sehr gerne Jazz.
Das hilft.
Das hilft schon als Einstieg, oder?
Vinyl, hoffentlich.
Vinyl, viel Vinyl, ja. Aber auch Spotify, muss ich leider sagen, für auch finanzaffine Künstler und Künstlerinnen. Ja.
Welches Instrument macht dich glücklicher, Gitarre oder das Klavier?
Das weiß ich gar nicht. Ich finde, das Klavier ist ein bisschen ein kompletteres Instrument, wo du kannst wirklich mehr rausholen mit den Bass und mit den Harmonien. Aber Gitarre ist natürlich auch schön, die kannst du überall mitnehmen, die kannst du auch sehen und etwas spielen dort. Gitarre macht, glaube ich, ein bisschen mehr Leute oder schneller die Leute glücklich, weil du kannst es einfach mitnehmen. Und dann spielst du einfach. Oder das Klavier kannst du nicht überall herstellen. Kann ich nicht beantworten.
Es gibt einen Moment in der Doku, wo du dir plötzlich Gitarre schnappst und einfach Gitarre spielst im Zirkus. Ist das auch eine Flucht?
Ja. Ja.
Ist Bühne auch eine Droge? Eine Glücksdroge?
Ja. Bühne ist für mich jetzt persönlich, ich kann nicht für alle reden und will nur für mich reden. Ich glaube, Bühne ist auch ein Ort für mich von grossen inneren Konflikten. Ich brauche es. Ich plane immer das so ein, dass ich am Schluss auf einer Bühne ende und sage auch die Sachen so zu, dass ich dann wieder auf der Bühne stehe. Aber ich gehe auch durch Situationen durch, vor den Shows oder auch manchmal sogar auf der Bühne, wo ich Angst habe, wo ich nervös bin, wo nicht nur Freude ist, wo Verantwortung, Druck sehr stark spürbar ist. Und es ist so ein Yin-Yang mit der Bühne. Also, vielleicht bin ich nicht einmal der Einzige, der sich so fühlt. Ich glaube, es ist ein interessanter Ort, Bühne. Ich glaube, wir sind nicht designed dafür. Der Mensch.
Der Mensch, ja. Was hast du zum Glück gelernt?
Ich habe zum Glück lernen, Musik machen. Ja, zum Glück. Ich hatte ja die Auswahl gehabt. Ich habe das Klavier gesehen und konnte sagen, ich mache ich nicht. Ich will lieber irgendwie Nintendo oder so. Oder? Aber zum Glück habe ich dort den Eingang gefunden in die Welt von der Musik.
Wir kommen zu der Zukunft, unsere letzte Abteilung im Finanztanz. Du bist im Februar 2026 zum ersten Mal als Solokünstler auftreten. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, jetzt spiele ich meine Solotour, meine Songbook-Tour. Und auf dieser Songbook-Tour spiele ich allein auf einer Bühne mit meinen wenigen Instrumenten, die ich habe. Die Songs, die mir am wichtigsten sind, sind die Songs von Pegasus oder Songs, die ich geschrieben habe für andere, Songs, die noch nicht rausgekommen sind und sogar Songs von anderen Artists, Beatles, Bob Marley, wir haben sie vorher erwähnt. Und das ist mein nächstes Projekt. Und die Songbook-Tour, die fängt jetzt klein an mit mir allein an der Gitarre. Aber vielleicht, das könnte auch ausarten. Das könnte plötzlich mit einem Orchester sein. Oder mit singenden Bankern.
Also wie der Frank Sinatra irgendwann mal.
Genau.
Alles voll dann, deine Garderobe, ich sehe es.
Genau.
Kann man etwas sagen über die Zukunft von Pegasus?
Pegasus war die Geschichte von uns Vieren. Wo das passiert ist und das sieht mit dieser Doku oder Gap. Der Gabriel die Entscheidung getroffen hat, nicht mehr weiterzumachen. Die Entscheidung hat mit sich gezogen, dass der Simon auch sagt, hey, wenn es ohne Gabo ist, mache ich nicht weiter. Und ich habe mich mehr oder weniger aus dem Stand entscheiden, was mache ich. Und der erste Instinkt war, ich kann entweder weitermachen oder nicht mehr weitermachen. Und als ich mir überlegt habe, einfach nicht mehr weiterzumachen, habe ich mir gesagt, das kann ich gar nicht. Ich kann doch nicht mehr die Songs singen, ich kann doch nicht mehr einfach nicht auftreten. Ich kann nicht mehr den Austausch haben mit einem Publikum. Ich würde es fest vermissen. Und darum habe ich dort einfach mal den Fuß in die Tür gehabt und gesagt, ich mache weiter, irgendwie. Und nach dieser Doku, ja, hat sich das dann entwickelt, wo ich gesagt habe, hey, auch mit dem Stefan zusammen, der auch gesagt hat, er macht weiter. Wenn wir einfach neue Leute, machen wir das zweite weiter, machen wir Pegasus irgendwie weiter. Und wir haben beide gespürt, hey, das braucht einfach mehr Zeit. Weil es ist eine grosse Verantwortung, das unter diesem Namen weiterzuziehen. Und darum kann ich jetzt nicht sagen, ob Pegasus weitermacht oder nicht.
Was erwartest du von der Zukunft?
Ich bin vor allem gespannt, was jetzt passiert. Ich glaube, ich werde immer jemand sein, der gern und hart schafft. Und normalerweise bringt es ohne ein gewisses Resultat irgendwann. Aber was es genau wird bringen, weiss ich nicht. Der Erfolg von Pegasus ist natürlich schwierig zu toppen. Aber das war ja zum Glück etwas, wo ich daran teilnehmen konnte. Für das bin ich dankbar. Und alles, was jetzt noch kommt, Ich bin gleich 40. Ich werde das Jahr 39. Das ist für einen Musiker zum Neuen anfangen. Ein spätes Alter. Und für mich ist eigentlich alles, was jetzt kommt, ein Bonus, etwas Schönes.
Wie tönt dein nächster Song, circa?
Das weiss ich doch nicht. Ich bin jetzt dran, ein bisschen im Song zu schreiben und vor allem mit neuen Leuten zusammenarbeiten. Aber ich kann doch nicht sagen, wie das wird tönen. Ich weiss es einfach noch nicht. Wichtig wird sein, dass was ich mache als nächstes nicht einfach Pegasus ist. Mhm. Sonst kann ich einfach Pegasus... Das ist halt meine Stimme. Wenn ich singe und einfach Songs und grosse Refrains und so singe und hohe Töne, das tönt dann einfach sehr schnell nach Pegasus. Und wenn ich mich neu erfinden möchte, muss ich halt auch, wie ich singe, wie ich kommuniziere, neu positionieren. Also das wird sicher noch ein Abenteuer.
Jetzt ist ja Trennung oft auch ein Motiv für Songtext.
Mhm.
Wie verarbeitest du deine Gefühle?
Ich schreibe ein Tagebuch. Sehr lang schon. Fast 20 Jahre. Über 20 Jahre. 22 Jahre, um genau zu sein. Und wenn ich wirklich ein Problem habe, dann schreibe ich. Und dann, nicht Songs, sondern mein Tagebuch.
Schreiben heisst Gedanken sortieren.
Ja.
Und Klarheit finden, was hättest du früher nie von dir gedacht?
Das weiss ich gar nicht. Ich bin eher eine ängstliche Person. Ich habe Angst vor zwei, drei Sachen. Oder? Und dann, wenn ich in die Situationen komme und ich das dann viel einfacher meistere, als dass ich es gedacht habe, dann muss ich sagen, ist dann immer etwas in mir, was sagt, ja, aber eigentlich wäre es ja ganz einfach. Eigentlich wäre es ja nicht einmal so schlimm. Es ist ja nicht einmal so schlimm, wie es zuerst tut im Kopf.
Was wirst du in Zukunft nicht mehr machen?
Ich glaube, du kannst nicht von den Leuten erwarten um dich herum. Die gleiche Leidenschaft, das gleiche Feuer, das gleiche Interesse und das gleiche Investment emotional zu haben, wie du es hast für eine spezifische Sache. Es ist schön, wenn es so ist. Und ich habe das Glück, dass ich das jahrelang um mich herum hatte. Aber es ist nicht gegeben. Und dadurch, dass ich viel mehr auf mich gestellt bin jetzt und viele Sachen jetzt allein muss erledigen, die wir als Band vorher gemacht haben, sind die kleinsten Sachen, Administration, Anrufe, wer reserviert, wenn und wo und so weiter und so fort. Wenn es um meine Karriere geht, bin ich die einzige Person, die genug Interesse hat und Leidenschaft, das zu machen. Und vielleicht habe ich früher zu viel das Gefühl gehabt, dass alle die Leidenschaft haben und das Interesse haben.
Hat die Musik ein Ablaufdatum?
Nein. Und ich glaube immer weniger. Was früher, ich meine, früher haben wir ja regelrecht Knarr am Kopf gehabt von der Industrie, wo sie gesagt haben, wenn bis 25, 26, teilweise noch früher, 24, kein Hit hast gehabt, oder nicht durchgebrochen bist, ist es vorbei. Dann musst du es nicht mehr versuchen. Weil dann ist die Marktumgebung nicht mehr geben und das Potenzial und das Investment einfach nicht mehr rum. Was will der 30-Jährige mit einer Karriere jetzt noch anfangen? Ich glaube, Social Media und die Freiheit, wo jemand, der etwas zu bieten hat, einem Publikum hat, das seinem richtigen, seinem wahren Publikum vorzustellen, das ist mittlerweile so stark, so gut, so unbremsbar, dass sogar einer mit 50, wenn er etwas richtig Gutes macht, wenn er eine richtig gute Sache präsentiert, dass es nach wie vor einen riesen Durchbruch geben kann.
Was sind denn sichere Werte für dich?
Gewisse Verhaltensregeln. Dass man einander Hallo sagt. Dass man einander in die Augen schaut. Ich glaube, Anstand ist eine unterbewertete Sache. Wenn man anständig ist zueinander. Wenn man einander Merci sagt oder wenn man jemandem Türen aufmacht. Das bewährt, wenn man nett ist zu Leuten, bekommt das meistens auch zurück.
Karma,
sicher auch. Aber ich glaube, es ist doch angenehmer, in einem Umfeld zu leben, wo die Leute anständig sind zueinander. Die Nachbarn. Klare Regeln, finde ich auch, das bewährt sich. Klare Spielregeln. Nicht einfach irgendeinen wilden Westen, wo irgendwie was unklar ist. Ich erfahre über die Zeit, dass wenn es eine klare Regel gibt von Sachen, dass die Leute auch glücklicher sind.
Wenn ist man denn nach deiner Uhr oder nach deiner Einstellung, zum Beispiel Sport?
15 Minuten, da bin ich sehr durchschnittlich. Ich glaube, 15 Minuten die versuche ich einzuhalten und verlange dann eigentlich auch vom Gegenüber, dass 15 Minuten, ja. Und ich glaube, 15 Minuten ist ja so sehr, das ist ja kulant, das finde ich jetzt noch kulant. Wenn ich jetzt 15 Minuten zu spät wäre gekommen, das Interview, hätte so vieles müssen falsch machen jetzt, um 15 Minuten keinen Parkplatz finden oder mein Verfahren, also braucht es da viel für 15 Minuten.
An welchem Zeitpunkt denkst du, hätten sich Beatles angefangen selber zu kopieren?
Das sind Fragen, wow. Ich glaube, Beatles sind genau richtig gewesen. Also das ist ein fantastischer Bogen, den die geschlagen haben mit ihrem Werk. Und schon beim letzten Album, das sie aufgenommen haben, Abbey Road, schon dort, es ist ein Meisterwerk, es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber es ist ein Meisterwerk, natürlich Abbey Road, also überall ist es in der Top 10 von der All-Time und so. Aber schon dort höre ich einfach Elemente drin auf dem Album, wo sie versucht haben, mit Synthesizer-Sachen zu machen. Sie wären wahrscheinlich irgendwann unglaublich gut geworden in dem, aber es wäre natürlich auch Pink Floyd dort gewesen, oder Kraftwerk, oder alle Leute, die das spezifische Ding besser gemacht hat. Ich glaube, Beatles wären immer die Speerspitze gewesen, aber sie haben einfach keinen Fehler gemacht. Sie haben nie einen Fehler gemacht. Und darum, ich sage schon, beim nächsten Album oder bei den nächsten 2-3 Jahren wäre es vielleicht schon zu einem Fauxpas gekommen.
Was ist Zukunftsmusik?
Zukunftsmusik? Für mich oder für uns oder für...
Du bist frei.
Für einen Finanztanz.
Du bist frei in der Interpretation.
Ich finde, das ist ein fantastisches Format. Ich finde, es ist ein interessantes Format. Und ich hoffe, dass die Zukunftsmusik weiterhin im Sinne von diesem Podcast spielt. Weil du hast mir jetzt wirklich Fragen gestellt, die ich noch nie habe beantwortet. Es ist spannend, über das zu reden, was wir heute geredet haben.
Vielen herzlichen Dank, dass du so lange ausgehalten hast, hier im AKB-Studio. Ja. Noah Ferragut. Danke, dass du dich im Finanztanz meine Fragen um Geld, Glück und Zukunft bestens umgeschlagen hast. Danke für deine Offenheit, danke fürs Mitmachen. Schön, dass du zu uns hier nach Aarau gekommen bist. Danke euch fürs Reinhören. Natürlich kann man den AKB-Podcast Finanztanz abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Neben kurzen Episoden, wo es immer um spannende Fragen aus der Finanzwelt geht, streuen wir dann auch immer mal wieder längere Gespräche, so wie das heute mit dem Noah Ferragut, ein. Nachhören kann man das alles auf der Homepage akb.ch/podcast. Noah, ich überlasse dir jetzt die Verabschiedung und die letzten Worte. Was würdest du sagen zum Abschluss von unserem Finanztanz?
Es war ein schöner Tanz gewesen. Merci vielmals für deine Frage, Andrin, und alles Gute. Ich wünsche allen eine gute Zeit und hoffentlich bis gleich.